Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mich persönlich richtig fasziniert. Schmuck und Accessoires im Mittelalter.
Aber nicht einfach nur nach dem Motto hübsch und glitzernd, sondern wir schauen uns an, was Schmuck damals wirklich bedeutet hat. Und da wird's spannend.
Statussymbol ist ja klar, das kennt man. Aber da steckt mehr dahinter?
Viel mehr. Schmuck im Mittelalter war gleichzeitig Statussymbol, religiöses Bekenntnis und, das ist der Punkt, der mich immer wieder beeindruckt, tragbares Vermögen.
Tragbares Vermögen. Oh, weil es kein Bankensystem wie heute gab.
Stell dir vor, du hast Reichtum angehäuft, aber wohin damit? Es gab kein flächendeckendes Bankensystem wie heute. Für die meisten Leute gab es keine Einlagen, keine Sparkasse.
Keine App, die dir sagt, wie viel du hast?
Was machst du also? Du trägst dein Vermögen am Körper, in Form von Schmuck.
Das ist eigentlich logisch, aber auch irgendwie riskant. Ich meine, heute habe ich mein Geld auf der Bank und wenn mir jemand die Kette klaut, ist das ärgerlich, aber nicht existenzbedrohend.
Damals schon. Wobei, und das ist interessant, es gab durchaus Schutzmechanismen. Schmuck war oft sehr individuell gestaltet, mit Wappen oder persönlichen Symbolen. Gestohlen war er im Originalzustand schwer zu verkaufen. Edelmetalle konnte man natürlich einschmelzen.
Weil jeder gewusst hätte, wem er gehört. Unter Adligen zumindest.
Unter den höheren Ständen auf jeden Fall. Und dann kam noch dazu, dass Strafen für Diebstahl, sagen wir mal, drakonisch waren.
Da überlegt man sich das zweimal.
Aber zurück zum Schmuck selbst. Was mich immer beeindruckt, ist die Bandbreite. Wir reden hier von einfachen Holzperlen und Anhängern bis zu aufwendig gearbeiteten Goldkreuzen mit Edelstein.
Edelsteinbesatz, ja. Also von der Bauersfrau bis zur Königin.
Das Spannende ist, dass man an Kleidung und Schmuck
sofort sehen konnte, mit wem man es zu tun hat.
Das trifft es. Schmuck war wie eine, wie sagt man, wie eine Art Visitenkarte, aber eine, die auch deinen Glauben zeigt.
Die religiöse Komponente. Kreuze, Heiligenfiguren, biblische Motive. Das war nicht nur Dekoration, das waren auch Schutzamulette.
Man glaubte, dass bestimmte Symbole vor Krankheiten oder bösen Geistern schützen können. Das war für die Menschen damals absolut real.
Also praktisch, spirituell und finanziell. Alles in einem Stück vereint.
Und deshalb musste der Schmuck auch robust gefertigt sein. Er wurde im Alltag getragen, nicht nur bei Festen. Er musste was aushalten.
Einige Stücke haben überdauert. Viele aber nur aus Hortfunden, Gräbern oder Kirchen, weil halt viel recycelt wurde, oder?
Unter anderem. Die wurden nicht filigran gefertigt und dann in die Schublade gelegt. Die wurden getragen, täglich.
Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass jemand sein komplettes Vermögen als Kette um den Hals trägt.
Oder als Ring am Finger oder als prächtige Gürtelschnalle. Das Gewicht der Verantwortung, buchstäblich am Körper.
Gold, Silber, Edelsteine.
Bronze, Kupfer, Zinn.
Sogar Holz und Knochen.
Die Materialvielfalt war enorm. Je nach Stand und Region komplett unterschiedlich.
Eigentlich ein ziemlich cleveres System. Mobiles Vermögen, das du immer bei dir hast, das deinen Status zeigt und dich spirituell schützt.
Clever und gefährlich zugleich. Aber es zeigt, wie kreativ Menschen mit den Gegebenheiten ihrer Zeit umgegangen sind. Schmuck war eben nie nur Bling-Bling.
Sondern buchstäblich tragbarer Reichtum. Was mich bei mittelalterlichem Schmuck immer wieder fasziniert, ist diese strenge Hierarchie. Wer was tragen durfte, war ganz genau geregelt.
Die Kleiderordnungen, ja. Die waren erstaunlich detailliert.
mehr als detailliert. Stell dir vor, du als Bauer, egal wie viel Geld du irgendwie zusammengekratzt hast, einen goldenen Ring, je nach Stadt und Zeit konnte das richtig Ärger geben. Oft verboten oder zumindest eingeschränkt.
Während der Adel sich mit Rubinen, Saphiren und Smaragden schmücken konnte, goldene Ketten, edelsteinbesetzte Ringe, das war dort ganz normal.
Und die Stände dazwischen, die Bürger, die haben natürlich versucht, den Adel nachzuahmen. Sobald sie etwas Geld hatten,
wollten sie aussehen wie die da oben.
Und genau das hat zu noch mehr Kleiderordnungen geführt. Die Obrigkeit hat immer wieder nachgeschärft, weil die Bürger ständig versucht haben, die Grenzen auszutesten.
Die Zürcher Kleiderordnung von 1357 zum Beispiel hat verheirateten Frauen und Witwen verboten, Gold, Silber oder Edelsteine auf ihre Gewänder aufzunähen. Unverheiratete Mädchen durften das noch. Schnabelschuhe waren auch tabu.
Schnabelschuhe. Das war damals der absolute, wie sagt man, der Luxustrend schlechthin. Und dann kommt die Stadt und sagt, nein, nicht für euch.
Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn jemand sich nicht dran hält? Und da wird's interessant. Es gab Geldstrafen, in Zürich zum Beispiel 10 Schilling Pfennig, und oft waren die nach Stand gestaffelt. Ein wohlhabender Bürger oder Ratsherr zahlte ein Vielfaches von dem, was ein Diener zahlen musste.
Also selbst bei der Strafe wurde unterschieden.
Aber das Härteste, verbotene Kleidung wurde öffentlich zerschnitten oder verbrannt. Vor allen Leuten.
Das ist eine Demütigung.
Genau darum ging's. Es gab sogar sogenannte Schandkleider, die man tragen musste, als öffentliche Strafe.
Und in Göttingen, Mitte des 15. Jahrhunderts, das habe ich mal gelesen, musste man bei Verstößen eine halbe Rute Stadtmauer reparieren, also knapp 2 Meter, mit Kalk und Stein.
Die Mauerstrafe. Kreativ muss man den Städten lassen.
Aber was ich spannend finde bei den Bürgern, das waren diese Gilde.
Gildeabzeichen, die durfte man tragen.
Die zeigten, zu welcher Handwerkszunft man gehört. Schmiede, Bäcker, Weber, Gerber, jede Zunft hatte ihr eigenes Symbol.
Praktisch das erste Firmenlogo, oder?
So kann man das sehen. Eine erlaubte Form von Stolz und Zugehörigkeit. Keine Edelsteine, aber Identität.
Bei den Bauern sah es nochmal anders aus. Der Schmuck war naturgemäß schlichter. Amulette aus Naturmaterialien, einfache Metallringe. Aber nicht weniger bedeutungsvoll.
Oft Erbstücke über Generationen. Ein Ring vom Großvater, eine Kette von der Urgroßmutter. Das hatte emotionalen Wert, auch wenn das Material bescheiden war.
Und dann gab's regionale Unterschiede. In manchen Gegenden trugen Bäuerinnen bei Festen richtig aufwendige Hauben oder Ketten. Die waren Teil der Tracht und repräsentierten den Familienbesitz.
Das war dann sozusagen der erlaubte Rahmen. An Festtagen durfte man zeigen, was man hat, aber innerhalb der Trachttradition.
Das System war raffiniert. Es ging nicht nur darum zu zeigen, wer reich ist, es ging darum, die Ordnung sichtbar zu machen.
Auf einen Blick wusstest du: Adel, Bürger, Bauer. Städter oder Land.
Und welcher Beruf, welche Familie, welcher Stand.
Schmuck war also wirklich wie eine Uniform. Nur, dass man sie nicht ausziehen konnte. Die Regeln galten immer.
Außer du warst bereit, knapp 2 Meter Stadtmauer zu reparieren.
Oder deine schöne neue Kette öffentlich verbrennen zu sehen. Dann überlegst du dir das vielleicht doch nochmal.
Das schließt ja den Kreis zu dem, was wir bereits über die Schutzfunktion von Schmuck als Amulett besprochen haben.
Dieser Glaube an die schützende Wirkung war damals tief im Alltag der Menschen verankert.
Und diese Vorstellung, sich durch Gegenstände aktiv schützen zu können, ist ja etwas, das uns bis heute begegnet.
Das ist gar nicht so weit weg von heute, wenn man drüber nachdenkt. Hufeisen über der Tür, 4-blättrige Kleeblätter, Glücksbringer am Schlüsselbund.
Der Unterschied ist, dass es damals absolut ernst gemeint war. Das waren keine netten Accessoires, sondern echte Schutzschilde.
Und die Kreuze selbst waren ja auch wieder standesgemäß unterschiedlich.
Natürlich, die einfache Bevölkerung trug schlichte Holzkreuze, funktionierte genauso als Schutz, war aber erschwinglich. Beim Adel und bei hohen Geistlichen sah das anders aus. Da waren die Kreuze aus Gold, mit Edelsteinen besetzt.
Und dann gab's noch etwas Besonderes. Reliquiare. Das waren tragbare Behältnisse für Reliquien.
Kleine Knochensplitter von Heiligen, Stoffreste, manchmal angeblich Dornenkronenfragmente. Die wurden in winzige Medaillons gefasst und am Körper getragen.
Die Vorstellung, einen Teil eines Heiligen bei sich zu haben, das muss unglaublich kraftvoll gewesen sein für die Menschen damals.
Absolut. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Pilgerabzeichen. Das waren praktisch die, wie sagt man, die Souvenirs der Frömmigkeit.
Mittelalterliche Kühlschrankmagneten.
So ungefähr. Kleine Plaketten oder Anhänger, die man an berühmten Wallfahrtsorten kaufen konnte. Die wurden dann stolz an der Kleidung getragen oder am Hut befestigt.
Als Beweis, dass man die Pilgerreise tatsächlich gemacht hat. Das war ja keine Kleinigkeit. Wochenlang unterwegs, gefährliche Wege.
Die wichtigsten Pilgerorte waren natürlich Santiago de Compostela, dann Rom, Aachen mit den Reichsreliquien, Rocamadour in Frankreich.
Und das bekannteste Symbol ist die Jakobsmuschel.
Das Symbol des Jakobsweges. Wer die am Hut trug, dem sah jeder sofort an, der war in Santiago.
Und die Edelsteine selbst. Da gab's doch auch diese Vorstellungen von magischen Kräften.
Oh ja, das ist spannend. Dem Saphir wurde nachgesagt, er könne vor Vergiftungen schützen.
Oh, das war an den Adelshöfen bestimmt sehr beliebt.
Bei all den Intrigen, Saphire waren quasi Pflichtprogramm. Bernstein galt als Universalheilmittel. Hildegard von Bingen nannte ihn das wirksamste Medikament überhaupt. Und Amethysten sollten beruhigend wirken.
Ob die Leute das wirklich geglaubt haben? Oder war das eher so ein, naja, schadet nicht, hilft vielleicht?
Ich denke, die Grenzen zwischen echtem Glauben und Aberglauben waren damals fließend. Wenn der Bischof einen Saphirring trägt und verkündet, der schütze vor Gift, wer will das anzweifeln?
Und die Bischofsstäbe, die waren ja auch mehr als nur Gehilfen.
Insignien der bischöflichen Würde. Kunstvoll aus Edelmetallen gefertigt, mit Steinen besetzt. Die gebogene Form symbolisierte die Rolle als Hirte der Gemeinde.
Der Schmuck der Kirche war also gleichzeitig Machtdemonstration und spirituelles Symbol.
Genau diese Vermischung macht mittelalterlichen Schmuck so besonders. Nichts war nur dekorativ. Alles hatte Bedeutung, Funktion, Geschichte.
Lass uns mal durchgehen, wo überall Schmuck getragen wurde. Weil es gab praktisch kein Körperteil, der im Mittelalter nicht verziert werden konnte.
Fangen wir oben an?
Kopf, Ohren, Hals, Brust, Finger, alles dabei.
An der Spitze standen natürlich Kronen und Diademe, Symbole der Macht schlechthin. Die Reichskrone des Heiligen Römischen Reiches existiert ja heute noch. Und wenn man die sieht, diese Kunstfertigkeit ist unglaublich.
Aber auch weniger hochgestellte Personen trugen Kopfschmuck. Stirnbänder aus Metall oder mit Perlen besetztem Stoff waren bei adligen und wohlhabenden Bürgern beliebt. Die hatten übrigens auch eine praktische Funktion.
Die Frisuren?
Die hielten die oft aufwendigen Frisuren in Form. Also quasi mittelalterliche Haarspangen mit Statussymbolbonus.
Jetzt zu meinem Lieblingsfunfact: die Schläfenringe.
Die sind wirklich interessant. Weil viele denken bei Ohrschmuck automatisch an
durchgestochene Ohrläppchen.
Aber Schläfenringe wurden nicht durchs Ohr gesteckt. Die wurden am Kopftuch oder in den Haaren befestigt.
Oh, das überrascht tatsächlich viele. Die konnten von einfachen Metallringen bis zu komplexen, edelsteinbesetzten Gebilden reichen.
Und was auch überrascht, Ohrenschmuck war nicht nur Frauen vorbehalten. In manchen Regionen und Epochen trugen auch Männer Ohrringe, oft als Zeichen des sozialen Status oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.
Beim Hals wird's auch interessant. Da gab's in der Eisenzeit den Torkes, ein steifer Halsreif, typisch keltisch.
Der war bei den Kelten ein echtes Statussymbol für Adlige und Würdenträger. In der Wikingerzeit gab's dann wieder Halsringe, aber als flexible Silberketten statt starrer Reifen.
Und bei Ringen, da denken die meisten erstmal an Eheringe.
Aber Siegelringe waren
viel mehr als nur Schmuck.
Die dienten als persönliches Erkennungszeichen. Adlige und hochrangige Geistliche haben damit Dokumente beglaubigt. Das Siegel war einzigartig. Gefälscht werden konnte es kaum.
Praktisch die mittelalterliche digitale Signatur. Die Gravur zeigte oft ein Wappen oder ein persönliches Symbol.
Und wenn der Ring verloren ging?
Das war ein ernstes Problem. Dann konnte theoretisch jemand anderes in deinem Namen
Dokumente unterschreiben. Das Risiko war real.
Deswegen wurden die auch gut bewacht.
Dann gibt's noch die Fehderinge. Die finde ich persönlich wunderschön. Das waren Ringe mit zwei ineinander verschlungenen Händen. Ein Symbol der Treue und Verbundenheit.
Praktisch der Vorläufer unserer heutigen Eheringe.
Und das Motiv gibt's heute immer noch. Kledderringe aus dem 17. Jahrhundert greifen ein ganz ähnliches Design auf. Die Tradition ist erstaunlich langlebig.
Manche Symbole überdauern eben Jahrhunderte.
Jetzt zur Brust. Da kommen wir zu den Fibeln. Die waren ursprünglich rein funktional. Verschlüsse für Umhänge oder Mäntel.
Wie eine aufwendige Sicherheitsnadel.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Aber sie entwickelten sich zu richtigen Kunstwerken. Die Scheibenfibeln waren oft mit Edelsteinen verziert, mit Emaille oder filigranen Gravuren.
In der frühen Merowingerzeit gab's S-förmige Fibeln, besonders bei Alamannen, Bajuwaren und Langobarden. Die wurden von Frauen paarweise getragen, als Teil der sogenannten Vier-Fibel-Tracht. Das war ein eigener, modischer Code.
Und Broschen hatten christliche Motive oder heraldische Symbole. Im Hochmittelalter kamen dann naturalistische Darstellungen dazu. Tiere, Pflanzen, alles Mögliche.
Interessant ist, dass sich die Mode über die Jahrhunderte stark gewandelt hat. Was in der Merowingerzeit angesagt war, wäre im Spätmittelalter völlig anders gewesen.
Wie bei jeder Mode. Aber diese Stücke wurden oft über Generationen weitergegeben. Die mussten zeitlos genug sein, um auch für die Enkel noch tragbar zu sein.
Was wieder erklärt, warum die Qualität so hoch war. Das waren Investitionen fürs Leben. Und darüber hinaus.
Jetzt mal zu den Materialien und Techniken, weil die Vielfalt ist beeindruckend. Gold und Silber waren natürlich die Spitze, aber die Palette ging viel weiter.
Bronze, Kupfer, Zinn für die breite Masse. Edelsteine wie Rubine, Saphire und Smaragde für den Adel. Aber auch Halbedelsteine, Glas, Knochen, sogar Holz wurden kunstvoll verarbeitet.
Und das wurde alles über weite Strecken gehandelt. Bernstein aus der Ostsee landete in Schmuckstücken in ganz Europa.
Korallen aus dem Mittelmeer gelangten bis nach Skandinavien. Wenn man sich das mal vor Augen führt, das sind tausende Kilometer zu einer Zeit ohne Autobahnen oder Containerschiffe.
Wahnsinn, diese Handelsnetzwerke.
Und dann kommen wir zu den Techniken. Die Filigranarbeit, das war wirklich die Königsdisziplin der Goldschmiede.
Wie funktioniert das eigentlich genau?
Man nimmt Gold- oder Silberdrähte und zieht sie durch immer engere Öffnungen, bis sie hauchdünn sind. Wir reden hier von typisch so 0,1 bis 0,3 mm Durchmesser. Immer noch dicker als ein menschliches Haar, aber für Handarbeit unglaublich fein.
Und dann?
Diese Drähte werden dann zu komplexen Mustern verwoben und verlötet. Mit kaum sichtbaren Lötstellen, das erforderte unglaubliches Geschick.
Die Technik erreichte im Mittelalter ihren absoluten Höhepunkt. Was da an Reliquiaren und Buchbeschlägen entstanden ist, das sind Meisterwerke.
Und dann das Emaillieren. Farbiges Glas auf Metall aufschmelzen, um leuchtend bunte Schmuckstücke zu schaffen. Die Farben sind nach Jahrhunderten noch brillant.
Das Know-how wurde oft als Familiengeheimnis von Generation zu Generation weitergegeben. Jahrelanges Training, bevor man überhaupt an ein echtes Stück durfte.
Gravieren und Ziselieren, also das Bearbeiten von Metalloberflächen mit feinen Werkzeugen, wurde zur Perfektion gebracht. Manche Werkstätten hatten ihre ganz eigene Handschrift.
Und die regionalen Unterschiede?
Da wird's spannend. Byzanz war bekannt für prachtvolle, edelsteinbesetzte Goldarbeiten. Überbordend, prunkvoll, farbig.
Während die Wikinger im Norden eher schlichtere, aber nicht weniger kunstvolle Silberschmiedearbeiten bevorzugten. Geometrische Muster, Tierornamente.
In Mitteleuropa verschmolzen dann römische Traditionen mit germanischen Einflüssen und später...
Und später auch orientalischen.
Die Seidenstraße brachte exotische Materialien und neue Techniken. Byzantinische und islamische Schmuckstücke beeinflussten die europäische Goldschmiedekunst enorm.
Und die Kreuzzüge haben das noch verstärkt.
Durch die Kreuzzüge gelangten viele orientalische Stücke nach Europa. Teilweise als Geschenke, teilweise als Handelsgüter, teilweise als, naja, als Mitbringsel.
Das Ergebnis war jedenfalls eine einzigartige Mischung der Stile in Mitteleuropa.
Und dann die Hanse. Im Norden Europas spielte sie eine riesige Rolle für den Schmuckhandel. Über die hanseatischen Handelsrouten gelangten
Bernstein,
Pelze, nordische Silberarbeiten. Die Hanse förderte auch den Austausch von Techniken zwischen den verschiedenen Regionen.
Das heißt, ein Goldschmied in Lübeck kannte vielleicht Techniken aus Nowgorod?
Durchaus möglich. Die Händler brachten nicht nur Waren mit, sondern auch Ideen und Wissen.
Deswegen ist mittelalterlicher Schmuck so vielfältig. Es war keine isolierte Kunst, sondern ein internationales Handwerk. Mit Einflüssen von der Ostsee bis zum Mittelmeer, von England bis Byzanz.
Was mich immer wieder beeindruckt, diese Handwerker hatten keine modernen Werkzeuge, kein elektrisches Licht, nur einfache Lesesteine als Vergrößerungshilfen, keine Präzisionslupen wie heute. Und trotzdem haben sie Arbeiten geschaffen, die wir heute kaum reproduzieren können.
Viele Techniken sind nicht verloren, eher das exakte Wie, die speziellen Kniffe mancher Werkstätten, die müssen heute mühsam rekonstruiert werden.
Das zeigt, wie wertvoll dieses Wissen war und warum es so streng gehütet wurde. Lass uns mal chronologisch durch die Jahrhunderte gehen. Wie hat sich der Schmuck im Laufe des Mittelalters verändert?
Das ist eine ganze Bandbreite. Wir reden hier von, was, 800 Jahren?
Völkerwanderungszeit, Merowingerzeit, Romanik, Gotik. Jede Epoche hatte ihren ganz eigenen Stil.
Im Frühmittelalter waren germanische Traditionen prägend. Große, auffällige Stücke.
Prachtvolle Gürtelschnallen, massive Fibeln als Gewandschließen. Das waren keine dezenten Accessoires, das waren Statements. Die S-förmigen Fibeln, von denen wir vorhin sprachen, waren hier besonders beliebt.
Also symmetrisch. Eine auf jeder Schulter?
Oft so getragen, ja. Das war ein typisches germanisches Stilelement.
Und dann kam die Romanik?
Ab etwa 1000. Nein, warte. Ja, ab etwa 1000 bis 1200. Da sieht man den starken Einfluss der Kirche auf die Kunst. Religiöse Motive dominieren, die Formen werden gleichmäßiger, symmetrischer.
Und Siegelringe gewinnen in dieser Zeit an Bedeutung. Das passt zur wachsenden Bürokratie der Kirche und der weltlichen Herrscher.
In der Gotik, also ab 1200 bis...
Das ist dann die Blütezeit der Goldschmiedekunst.
Kannst du lesen, was ich denke? Die Filigrantechnik erreicht hier wirklich ihre Perfektion. Aufwendige Broschen und Anhänger mit religiösen und höfischen Motiven.
Und im Spätmittelalter werden die naturalistischen Darstellungen noch feiner und detaillierter. Die Tiere, Pflanzen und Blätter wirken immer lebensechter.
Das zeigt auch den gesellschaftlichen Wandel. Die höfische Kultur blüht auf. Es geht nicht mehr nur um religiöse Symbolik.
Woher wissen wir das eigentlich alles so genau? Vieles wurde ja über die Jahrhunderte eingeschmolzen.
Archäologische Funde. Da gibt's zwei ganz berühmte. Sutton Hoo in England und den Hortfund von Hiddensee in Deutschland.
Hiddensee. Das ist doch die Insel bei Rügen.
Nach Sturmfluten 1872 bis 1874 wurden dort wikingerzeitliche Goldstücke an den Strand gespült. 10 Hängekreuze, 6 große und 4 kleine. eine Scheibenfibel, ein geflochtener Halsreif und 4 Zwischenglieder. Insgesamt 16 Teile, alles aus hochkarätigem Gold.
Das klingt spektakulär.
Das Bemerkenswerte daran, die Stücke zeigen den Übergang vom Heidentum zum Christentum. Die Kreuzform ist christlich, aber die Verzierungen zeigen noch typisch wikingerzeitliche Tierornamentik. Vogelköpfe auf verschlungenen Tierbändern, ohne dass man die Tiere genau bestimmen könnte.
Also zwei Welten in einem Schmuckstück vereint.
Die Arbeit stammt wohl aus Südskandinavien, vermutlich Jütland. Und die Filigrantechnik ist auf allerhöchstem Niveau.
Sutton Hoo ist noch älter, oder? Das ist Frühmittelalter.
7. Jahrhundert, angelsächsisch. Das war ein Schiffsgrab mit unglaublichen Beigaben. Goldene Schnallen, Helme, Schwertbeschläge. Das hat unser Verständnis der frühmittelalterlichen Goldschmiedekunst revolutioniert.
Diese Funde sind wie Fenster in die Vergangenheit.
Sie zeigen uns nicht nur, wie Schmuck aussah, sondern auch, welche Techniken verwendet wurden, welche Handelswege existierten, welche kulturellen Einflüsse wirkten.
Geschichte zum Anfassen. Auch wenn man die Originale heute natürlich nur im Museum sieht. Was mich an diesem Thema so begeistert, diese Geschichte ist nicht abgeschlossen. Sie lebt weiter. In Museen, bei Reenactment-Veranstaltungen, im Lab.
Es gibt eine blühende Szene von Handwerkern, die sich auf die Rekonstruktion historischer Schmuckstücke spezialisiert haben. Detailgetreue Nachbildungen, mit denen man buchstäblich in die Haut mittelalterlicher Personen schlüpfen kann.
Und das Schöne daran, wenn du so ein Stück in der Hand hältst, eine Fibel zum Beispiel, dann begreifst du plötzlich, wie das funktioniert hat. Wie sich das anfühlt, einen Umhang damit zu schließen.
Das macht es erst richtig greifbar.
Im wahrsten Sinne. Und viele dieser Handwerker experimentieren mit den traditionellen Methoden. Filigranarbeit, Emaillierung. Sie versuchen, die Techniken der mittelalterlichen Goldschmiede zu entschlüsseln.
Das ist auch wissenschaftlich wertvoll. Manchmal verstehen wir erst durch praktische Rekonstruktion, wie bestimmte Stücke hergestellt wurden. Die Theorie allein reicht nicht.
Was ich aus dieser Episode mitnehme, ist,
wie vielschichtig das alles war?
Unter anderem. Aber vor allem, Schmuck war nie nur Dekoration. Er war, wie soll ich sagen, ein Kommunikationsmittel.
Ohne Worte konnte man zeigen, das ist mein Stand, das ist mein Glaube, das ist meine Familie, das ist mein Vermögen.
Macht, Glaube, kultureller Austausch, alles in einem kleinen Objekt verdichtet. Und das finde ich nach wie vor
beeindruckend.
Selbst ein simpler Ring oder eine schlichte Fibel erzählt Geschichten. Über die Person, die sie getragen hat, über die Gesellschaft, in der sie lebte.
Und das ist eigentlich das, was Geschichte ausmacht. Nicht die großen Schlachten und Könige, sondern diese kleinen Gegenstände, die Träger großer Bedeutung waren.
Wer mehr darüber erfahren möchte, im Blog von Battle Merchant gibt's noch viele weitere Themen für historisch Interessierte. Und natürlich auch eine schöne Auswahl an Schmuck und Accessoires, falls jemand selbst in diese Welt eintauchen will.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Einblicke gewinnen.
Und vielleicht schaut ihr beim nächsten Museumsbesuch die Vitrine mit mittelalterlichem Schmuck mit anderen Augen an. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.